2012, es war der 16. Oktober und eigentlich verlief der Flug ganz normal. Bald sollte die Boeing B777 von Air Canada in Sydney landen. Doch dann kam eine sehr ungewöhnliche Durchsage aus dem Cockpit, ob einer der Passagiere ein Fernglas dabei habe, fragte der Kapitän. Normalerweise bittet man eher selten Passagierflieger um Hilfe, heißt es von der australischen Schifffahrtbehörde. Doch in diesem Fall sei es einfach naheliegend gewesen. Man sucht nach einem Segler, der einen Notruf ausgesandt hat. Wenn irgendjemand das Boot sieht, geben Sie sofort dem Flugbegleiter Bescheid. Und zum Glück hatte die Boeing noch genug Kerosin im Tank, so sang Flug AC-033 von etwa 7500 Meter auf 1800 Meter runter und suchte den Seemann in Not. Und einer hatte so ein Fernglas dabei und dann brach plötzlich Jubel aus. Zwei Wochen zuvor hatte der Segler die Region um australische Metropole Sydney verlassen. Den geplanten Kurs hat er offenbar schon lange oder wochenlang nicht wiedergefunden und dann ging ihm auch noch sein Reservetreibstoff aus. Der Flieger machte einen Umweg von 400 Kilometer, sank um 1800 Meter runter und alle schauten und suchten und einer der Passagiere schaute sogar mit seinem Fernglas. Die ganze Besatzung, alle haben gesucht nach dem Segler in Not. Und weil einer, wie gesagt, so ein Fernglas hatte, konnte er wirklich in einem ganzen Meer, wo wirklich sehr viel auch Weißes da ist, was man sieht, so die Wellen und so, konnte man sehen. Und so wurde ein Leben gerettet. Die Losung für das Jahr 2023 hat auch damit zu tun, dass Gott sucht und Gott sieht uns in der Not und in der Lage, in der wir sind. In 1. Mose 16,3 steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Es kommt aus dem Alten Testament und dort begegnet Gott einer Frau in der Wüste, die in der Not ist und flieht und der es wirklich schlecht geht. Und dort begegnet Gott ihr und zeigt einfach, dass er da ist. Dass er in ihrer Lage sie sieht. Und heute sollte es auch um eine Frau gehen, an einer Wasserstelle. Und das lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 4. Wer eine Bibel hat, schlagt das wirklich auf. Ich werde das natürlich zeigen, aber schlagt es auf, unterstreicht es. Schreibt was eure Gedanken vielleicht daneben, arbeitet mit der Bibel. Um die Geschichte genau zu verstehen, die wir heute lesen und hören werden, müssen wir ein bisschen Hintergrundinformationen rausholen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden in dieser Erzählung auf manche Vorurteile auch stoßen. Wer ist besser? Die Juden, die Samariter? Wer hat die bessere Religion? Ihr, wir? Als der Notreich von Israel in die Gefangenschaft weggeführt wird, das passierte 722 vor Christus, dann wurden verschiedene Völker in diese Gegend, wo die Juden weg waren, in diese Gegend reingeführt. Und die Juden, also das Überrest der Juden, die haben sich mit diesen heidnischen Völkern vermischt. Ja, durch Heirat kamen die einfach zusammen. Und als das Volk Israel dann zurückkommt, um die Stadtmauer und den Tempel aufzubauen, das passierte zur Zeit Nehemias, ist ein Mann sehr stark dagegen und versucht gegen das Volk Israel gegenzukommen. Er versucht gegen sie sogar zu kämpfen. Dieser Mann heißt Sanballat. Der war der Führer der damaligen Samariter und kam aus der Stadt Horon, also aus diesem Mischvolk. Er war gegen die Juden. Und als die Samariter das nicht verhindern konnten, haben sie auf einem Berg, Gerizim, das ist auf diesem Berg, haben die einen Tempel gebaut, um Gott dort anzubeten. Dieser Berg, das ist der Berg des Segens. Und er liegt genau gegenüber dem Berg Ebal. Und das ist der Berg des Fluchs, haben sie gesagt. Der Berg Ebal wird der Berg des Fluchs genannt, der Berg Gerizim, der Berg des Segens. Die Samariter hatten nur die 5 Bücher Mose, mehr hatten sie nicht. Und in den 5 Büchern Mose wird nicht gesagt, wo Gott gerne die Anbetung haben möchte. Erst bei David sagt Gott in Jerusalem am Berg Zion. Somit wissen die Samariter nicht, wo sie Gott anbeten sollen, und denen ist das egal, und sie sagen, dann machen wir das an unserem Berg. Und so gab es unheimliche Spannungen zwischen diesen 2 Völkern. Die Juden, die ganz genau wussten, Gott möchte nur am Berg Zion angebetet werden, noch dazu ein Mischvolk, wo sie wussten, Juden sollten sich nicht miteinander vermischen, und somit sehr, sehr viele Spannungen, die wir verstehen müssen, bevor wir diese Geschichte Frau am Brunnen lesen. Jesus liebt alle Menschen und möchte jedem Menschen irgendwo in seinem Leben begegnen. Und so sehen wir heute, was das für eine Frau war und wie unglaublich diese Begegnung überhaupt war mit Jesus, wie radikal ihr Leben sich verändert hat. In dieser Geschichte sehen wir, wie Jesus mit dieser Frau umgegangen ist, und vielleicht können wir auch lernen, wie wir mit Menschen umgehen, mit denen wir dann reden oder solche Gespräche führen. Ich werde Stück für Stück das lesen, Vers für Vers, und das erklären, damit wir einfach hinterherkommen und das Ganze verstehen. Vers 3 und 4 in Johannes Kapitel 4. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Er musste durch Samarien reisen, steht hier. Also rein geografisch gesehen, er kam aus Judäa und musste nach Samarien, dahin. Also klar, er reiste so, und hier wird gesagt, er musste durch Samarien, also er musste durch Samarien, durch dieses Gebiet reisen. Aber eigentlich hat man nie die Reise so gemacht, weil es die gefährlichste Reise war, so durchzureisen. Man ist entlang des Jordans gegangen, weil sehr viele Diebe dort waren, sehr viele Räuber waren, und alle umgingen dieses Gebiet. Aber Jesus ist durch dieses Land gereist. Ich denke, er musste dadurch, wie das Wort uns sagt, weil er dieser Frau begegnen wollte. Jesus sah ihr Leben, Jesus sah ihre Einsamkeit, Jesus sah ihre Verlorenheit, ihre Gebrochenheit. Und er wusste, sie braucht Hilfe, sie braucht Gott in ihrem Leben. Und er reist extra durch dieses Land. Dann lesen wir in Vers 5 und 6, da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychna, nahe bei dem Feld, das Jakob seines Sohnes Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich hin an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Und hier sehen wir so ein bisschen so die menschliche Natur Jesu. Er wurde müde. Er war erschöpft. Und er bleibt an diesem Brunnen. Dieser Brunnen, den gibt's bis heute noch, den Jakobsbrunnen, der ist am Berg, am Fußberg Gerizim. Dort befindet er sich. Und dann lesen wir in Vers 7 bis 8, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Die Frau wohnte am Berg Ebal, am Berg des Fluches. Hier ist Sychna, das ist die Stadt. Und sie ging vom Berg des Fluches zum Berg des Segens, um Wasser zu schöpfen. Interessant, nicht wahr? Und so hat sie sich in Mittagszeit rausgetraut, man sagt so circa um 12 Uhr, wo die Sonne am heißesten war, wo keiner eigentlich rausging, hat sie sich aufgemacht, zum Brunnen zu gehen. Sie wollte niemandem begegnen. Sie hat Menschen mehr gemieden. Sie fühlte sich so ein bisschen isoliert und wollte auch so leben. So geht sie vom Berg des Fluches zum Berg des Segens, ohne zu wissen, dass der Segen auf sie wartet. Und hier haben wir ein wunderbares Beispiel, wie man ein Gespräch vielleicht anfangen könnte mit manchen Menschen. Jesus stellt ja eine Frage. Jesus bittet sie, gib mir zu trinken. Und sobald jemand in so eine Situation kommt, wo man ihn um etwas bittet, wird es plötzlich lockerer irgendwie. Man denkt gar nicht viel nach, man reagiert, man macht sofort etwas. Und so kann man vielleicht das Gespräch beginnen. So ein Eisbrecher, kann man sagen. Und plötzlich ergibt sich eine Gelegenheit zu einem Gespräch. Und dann lesen wir in Verse 9 bis 10. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Wir wissen ja warum. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkennest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bittest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sie wundert sich, samaritische Frau, und da bittet ein Jude zu trinken. Juden haben mit den Samaritern wenig zu tun gehabt, noch dazu, weil die ja Mischvolk waren und damit waren die unreines Volk. Aus den gleichen Gefäßen zu trinken wie eine unreine Frau, das wollte kein Jude. Noch dazu waren die Völker ja zerstritten. Ja? Er spricht ein wenig in Rätseln zu ihr. Ich denke, er wollte sie so ein bisschen herausfordern, ein bisschen so rauslocken aus ihrem, ja, aus ihrem Schutz, den sie gebaut hat. Warum spricht er so zu ihr? Ich denke, er macht sie neugierig. Er sagt, gib mir lebendiges Wasser oder ich kann dir lebendiges Wasser geben. Was ist lebendiges Wasser? Wieso gebraucht er solche Wörter? Es geht nicht unbedingt, oder er geht nicht unbedingt auf die Frage der Jüdin ja ein, oder auf die Frage der Samaritern ein. Sie fragt, ja, warum bittest du mich überhaupt? Ich bin doch kein Jude und die Juden haben doch keinen Takt zu uns. Aber Jesus geht es gar nicht darum. Das ist ihm überhaupt gar nicht wichtig in der Situation. Er gibt ja einen Denkanstoß. Er fordert sie heraus, nachzudenken. Ich glaube, durch die heutigen Medien, die wir haben, durch viele Dinge, Unterhaltungsdinge, die wir haben, denken wir wenig nach. Ich meine nicht, dass wir dumm geworden sind, das nicht. Aber ich glaube, wir denken wenig über das Leben nach, über unser Leben. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Was passiert nach meinem Leben? Wir suchen so wenig Stille, wo wir wirklich über unser Leben wirklich nachdenken. Dann lesen wir in Versen 11 bis 12, spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh? Dieser Brunnen wurde im 19. Jahrhundert gemessen und der ist circa 41 Meter tief. Der Jakobsbrunnen, das ist viel. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr wie ein 13-stöckiges Haus, nur nach unten. Das ist mächtig. Und sie sagt, ja, wie willst du das denn machen? Und hier kommt dieser Nationalitätsstolz auch irgendwie. Wer ist besser? Diese Rivalität der Völker. Bist du denn besser als unser Vater? Wer bist du? Wer sind wir? Und hier müssen wir echt vorsichtig sein, wenn wir manche Gespräche mit Menschen führen. Meiden wir vielleicht solche Gespräche, Streitgespräche. Wenn du so anfängst, wir, du, ich, also dieses Gegenüber immer stellen, dann könnte es laut werden, dann könnte es ab und zu mit manchen Nationalitäten heiß werden. Meide vielleicht manche Nationalität, Gespräche oder aktuelle Politik in manchen Gesprächen, wenn es um Jesus geht. Das führt dich gar nicht so weit. Diese Themen sind doch gar nicht wesentlich wichtig und Jesus beweist es uns hier. In solchen persönlichen Gesprächen, wo wir Menschen zu Jesus führen möchten, sollten wir vielleicht diese Meinungen ein bisschen meiden. Denn hier werden viele Gemüter richtig heiß. Und hier können wir vielleicht manchen Menschen vom Kopf stoßen, wie man sagt. Man sagt, ihr gewinnt vielleicht diesen Kampf, aber den Krieg werdet ihr verlieren dabei. Hier geht es gar nicht darum. Demütig und in Liebe begegnet Jesus dieser Frau. Und so antwortet Jesus nicht hitzköpfig, weil die Juden waren bei diesem Gespräch, ein normaler Jude würde explodieren direkt. Er antwortet gar nicht hitzköpfig, gar nicht streitsüchtig. Er sieht das Eigentliche und führt diese Frau zu dieser Hauptsache. Er sagt in Vers 13 bis 14, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dursten. Er zeigt wahrscheinlich auf diesen Brunnen, auf dieses Wasser. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe werde, das wird ihn in eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das in das ewige Leben quillt. Ich denke, dass Jesus wirklich sehr, sehr gerne Illustrationen benutzt hat. Also das sehen wir sehr, sehr oft. Er gebraucht gerne Dinge, die so drumherum sind. So Dinge, die uns so nah sind und so bekannt sind. Sie standen am Brunnen und er spricht darüber. Er führt sie von einer sehr unbekannten Sache, die sie nicht kennt, aber benutzt sehr, sehr klare Wahrheiten. Und das hat Jesus sehr oft gemacht. Er gebraucht Wasser, er gebraucht das Wort Getreide, Ernte, Brot, Fische, Weinstock, Unkraut. Und das macht er bewusst, weil die Menschen können damit wirklich was anfangen. Er sagt dir, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du Durst haben. Und Durst kennt jeder von uns. Das ist so ganz normal. Das erlebt jeder von uns. Und dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, dem wird es niemals dursten. Das Wasser, was ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle, die niemals aufhört, die immer fließen wird. Was meint er damit? Und kennen wir vielleicht das auch? Dass irgendwie Dinge in der Welt sind, die uns nicht genug sind. Wir sind, man sagt, wir sind Materie und das ist ja so, aber wir sind auch Geist. Und so können diese materiellen Dinge uns nicht wirklich befriedigen. Und so hat der Mensch, wenn er sich Zeit in Stille sucht, wird er sich Fragen stellen, was bedeutet mein Leben? Das sind Dinge, die gar nicht mit materiellen Dingen zu tun haben. Warum bin ich hier? Wer ist Gott? Wie kann ich nach dem Tod, gibt es überhaupt ein Leben? Was sind das für Dinge? Wie kann ich Frieden mit Gott haben? Und wir merken, wenn wir ehrlich sind, dass das Wasser dieser Welt uns nicht genug ist. Es wird uns immer noch Durst bringen. Es stillt unseren Durst nicht. Nur für kurze Zeit, aber dann sind wir wieder durstig. Bist du dir sicher, dass das, was du auf dieser materiellen Ebene hast, wirklich für dich genug ist? Ein schönes Auto, viel Geld, Party, Bekleidung, Erfolg, Anerkennung. Das sind gute Sachen. Das sind feine Sachen vielleicht. Das macht auch Spaß. Aber davon leben wir nicht. Es gibt in unserem Herzen ein Vakuum, was nur Gott erfüllen kann. Was nur Gott ausfüllen kann. Und Jesus sagt, ich gebe dir Wasser. Ich denke, da waren ja heute viele, die etwas erzählt haben. Es waren heute und standen hier ein paar, die gesagt haben, wie Gott etwas erfüllt hat, manche Dinge im Leben gemacht hat. Und das waren nicht materielle Dinge. Es war etwas, was im Herzen und im Kopf passierte. Es sprießt eine Quelle in dir und plötzlich werden so viele Dinge klar. Und plötzlich hat man eine Beziehung zu Gott. Gott gibt das lebendige Wasser. Kennst du das? Kennst du das, wovon Jesus hier spricht? Hast du diese Erfüllung in dir? Ruht dein Herz in Jesus oder bist du immer noch auf der Suche? Lebst du noch vom Wochenende zum Wochenende oder ruht dein Herz in Jesus? Jesus hat ein lebendiges Wasser, aber du musst davon trinken. Du kannst das nehmen und sagen, ach, wie schön das ist ja toll, das sieht ja echt super aus, das ist klasse, das wünsche ich jedem. Aber die Sache ist, hast du davon getrunken, von diesem lebendigen Wasser? Das ist natürlich bildlich gemeint, natürlich hat Jesus nicht ein Gefäß gehabt. Aber wenn man nicht davon trinkt, erfährt man nicht, was Jesus wirklich ist. Und dann sagt Jesus in Vers 15, er spricht zu dieser Frau, oder sie spricht zu ihm, sie hört sich das Ganze an und sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, damit es mich nie wieder dürstet und ich nicht hierher kommen muss und zu schöpfen. Das war ja schwierig, jedes Mal in der Hitze rausgehen und sie sagt, super, das hört sich toll an, ich will es haben. Sie ist begeistert. Dann spricht er in Vers 16 zu ihr, geh hin. Ruf deinen Mann und komm wieder her. Ich glaube, in diesem Moment wurde sie traurig. Ihr Kopf sank. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Was macht Jesus hier? Sie wollte doch das Wasser haben. Sie war doch bereit. Sie sagt, komm, gib mir. Jesus, das ist die Chance. Was sind das denn für Fragen? Hol deinen Mann. Warum gibt er ihr das nicht einfach? Und sind wir nicht oft so, dass wir zu Gott kommen oder von Gott etwas hören und sagen, super, das will ich haben. Ohne viel zu verstehen, wer Jesus ist und wer bin ich. Ich habe nichts begriffen von Gott, aber ich will es haben. Und hier sehen wir, wie liebevoll und sensibel Jesus mit dir redet. Er erhebt nicht den Finger und sagt, du. Weißt du, was für ein Leben du hast? Lass uns erst mal darüber reden. Lebendiges Wasser. Ja klar, dein Leben ist dreckig und du lebst, das will keiner sehen. Nein, das sagt er nicht. Er ist sanft zu ihr, aber sehr deutlich. Er ist geduldig im Gespräch und wartet ab auf den Moment, bis er kommt, um ihr wirklich zu helfen, zu erkennen in ihrer Not und Schuld und sie wirklich in die Erkenntnis zu führen. Bevor man zum Glauben zu Jesus kommt, bevor man ihn als Heiland und Retter aufnehmen kann, muss man seine eigene Schuld erkennen. Das ist wichtig. Seine Not, seine Verlorenheit erkennen. Gott ist der Heilige, der Souveräne und Ewige. Und ich komme nicht einfach so zu ihm, wann ich möchte. Ich muss es erkennen, dass ich verloren bin. Wir müssen erkennen, dass wir klein sind und gebrochen sind. Die schlechte Nachricht muss zuerst verstanden werden. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Deswegen ist Jesus aufs Kreuz gegangen. Deswegen ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Weil jemand von uns diese Last meiner Sünde tragen muss. Mich befreien muss. 5-mal war sie verheiratet. Und es ist in die Brüche gegangen. Sie dachte, das wird ihr Erfüllung bringen, den Durst stillen in ihr. Sie dachte, sie heiratet einen noch besseren Mann und noch besseren Mann und dann wird es vielleicht besser. Dann wird es besser und es ging wieder in Brüche. Was mich glücklich machen wird, ist die Beziehung zu einem guten Mann. Das dachte sie. Und Heirat ist keine Privatsache. Es ist ein öffentlicher und rechtlicher Vertrag, der beide schützt. Und jetzt lebt sie einfach mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und diese Frau hat eine große Last und eine große Sünde. Sie will keinen sehen. Sie geht raus, wo keiner sie anspricht. Und wie das so oft ist, wenn die Menschen im Gespräch verstehen, oh, jetzt geht es um mich, oh, jetzt wird es persönlich, jetzt wird es heiß, jetzt geht es wirklich um mein Leben, dann versuchen die auszuweichen, abzulenken, versuchen das Thema zu wechseln und das tut sie auch und das macht sie wunderbar. Sie sagt in Vers 20, unser Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr, also ihr Juden, ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Was hat das jetzt damit zu tun? Interessant, aber sie weicht so wunderbar, das hat sie gelernt. Sie weiß, wie sie manche Gespräche umgehen kann. Ganz weit vom Thema entfernt, so versucht sie das Thema zu wechseln. Die Frau fragt, wo ist denn die richtige Anbetung jetzt? In Vers 19 sagt sie, unser Väter haben auf diesem Berg angebetet. Warum spricht sie in Vergangenheit? Warum sagt sie, unser Väter haben auf diesem Berg angebetet? Warum sagt sie, sie beten nicht an? Ganz einfach, weil es zur Zeit Jesu diesen samaritischen Tempel, den gab es nicht auf dem Berg Gerizim. Er wurde unter den Makkabäern zerstört. Erst im 2. Jahrhundert wurde er wieder aufgebaut. Sie wechselt also das Thema. Erstens, weil es unglaublich unangenehm wird gerade. Aber zweitens, sie versteht, es ist ein Prophet. Und jetzt kann ich mal diese Frage klären, wo kann man denn wirklich anbeten? Wo ist denn richtig jetzt? Jetzt kann ich die Frage für immer, diese Streitfrage klären. Und in 5. Mose wird gesagt, dass Gott einen Ort auserwählen wird, wo er die Anbetung haben möchte. Die heutigen Samariter, man sagt, es gibt wirklich eine Handvoll von diesen Leuten. Die haben auf dem Berg Gerizim eine Synagoge und dort liegt eine Rolle aus dem Mittelalter, sagt man, die gefälscht ist. Und auf dieser Rolle steht, dass man nur auf dem, oder dass man Gott auf dem Berg Gerizim anbeten sollte. So eine Fälschung. Aber der Herr geht ein bisschen und kurz darauf ein. Ich finde es interessant. Jesus macht sich diesen Umweg und er sagt in Vers 21, 22, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Es kommt die Zeit, wo es keine Rolle spielen wird, wo du Gott anbeten kannst. Und er sagt, die Zeit ist da. Aber er sagt auch gleichzeitig, dass nicht alle Wege zu Gott führen. Das finde ich interessant. Er sagt nicht, das ist egal. Das ist doch gar nicht wichtig. Sondern er sagt schon ganz, ganz richtig, wie er sein muss. Er macht sanft, aber sehr klar deutlich, dass die Samariter nicht ganz die Wahrheit haben. Die haben nur einen Teil davon. Sie hatten ja nur die 5 Bücher Mose. Und heute sagen ja sehr, sehr viele, ach, alle Wege führen nach Rom. Ja, so alle Glaubensrichtungen führen doch zu Gott. Aber wir wollen doch nicht nach Rom. Wir wollen zu Gott. Und da gibt es nicht viele Wege. Und Jesus sagt dir das ganz klar. Wir wollen hier zu Gott. Und wisst ihr, Jesus kam aus dem Himmel. Und wenn wir in den Himmel möchten, wäre das nicht richtig, dass wir ihn fragen, wie wir da hinkommen? Ist das nicht richtig, dass er uns sagt, wie der Weg zum Himmel funktioniert und nicht irgendein Gedanke in uns? Und dann lesen wir in Vers 23, 24, dass er sagt, es kommt aber die Stunde und sie ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Die Zeit ist da, sagt er. Jetzt ist die Tür offen und wir können still werden und nachdenken. Und dann sagt er, die wahren Anbeter beten den Vater im Geist und in der Wahrheit. Anbetung geschieht durch den Heiligen Geist. So funktioniert das. Die wahren Anbeter, damit meint er nicht irgendjemanden, aber hier sind die wahren, sondern er stellt einen Vergleich gegenüber dem Alten Testament. Dort waren Anbeter, die unter dem Gesetz gelebt haben und durch die Tieropfer Gott angebetet haben, symbolisch Gott angebetet haben. Und dann sagt er, doch wir dürfen direkt durch den Heiligen Geist zu Gott kommen. Direkt. Aber andererseits kann man sagen, Anbetung hat nicht nur mit was Gefühl zu tun, Atmosphäre, schöne Musik, Hintergrund, Kerzenlicht, irgendwelche Äußerlichkeiten. Bei der Anbetung muss der Heilige Geist uns davon oder uns dazu bringen, in uns wirken, damit wir in Wahrheit zu Gott kommen. Und was ist die Wahrheit? Das ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht einfach, was ich fühle. Das ist nicht einfach, was ich denke, was ich will, was ich. Nein, die Wahrheit steht im Wort Gottes und Gott führt uns in die Wahrheit. Anbetung soll so sein, wie Gott es will. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und so führt Jesus in diesem Gespräch sie wieder irgendwie zurück zu dem Thema. Denn sie lebt nicht in der Wahrheit. Sie wird beim ganzen Gespräch nicht erdrückt. Er verletzt sie nicht. Aber er führt sie zum Licht zurück, zu der Wahrheit. Und so möchte Jesus, dass sie ihre Verlorenheit und ihren Abstand zu Gott erkennt, dass sie so weit entfernt von Gott ist. Wir lesen in Kapitel 3, also ein Kapitel davor und der Vers auch davor, bevor es passiert, lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes oder der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Jesus sagt ganz klar, es gibt zwei Wege. mit Jesus und ohne Jesus. Es gibt zwei verschiedene Ziele. Und wisst ihr, da hat jemand so ein Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn ich zu dir nach Hause komme und du sagst, zieh mal die Schuhe aus, dann ziehe ich sie aus. Klar, es ist ja dein Haus, dein Recht. Ich glaube, keiner hat ein Problem damit. Und dann komme ich zu dir nach Hause. Aber was ist, wenn Gott auch eine Bedingung hat und sagt, wenn du zu mir nach Hause kommst, habe ich auch eine Sache. Du musst nur an den Sohn glauben, mehr nicht. Das ist nur eine Sache, aber die musst du machen. Anbetung ist mehr als Musik, Kerzenlicht und gute Laune. Dafür brauchen wir eine Beziehung zum Herrn, wenn wir Gott anbeten möchten. Durch den Heiligen Geist, den uns Jesus schenkt, wenn wir an ihn glauben, der für uns gestorben ist. Wir brauchen eine Beziehung, um zu Gott zu kommen. Wisst ihr, ich war einmal bei einem Ehepaar zu Hause. Das waren Kunden von unserem, ja, von dem Geschäft, wo ich arbeite. Und als ich reinkam oder reinfuhr, habe ich gesehen, Riesenvilla, wirklich ein mächtiges Haus. Da steht der Gärtner, da ist die Servicedame am Putzen im Haus. Im Eingang stehen drei Mercedes E-Klassen. Dachte ich mir, wow, okay. Und sie hatten drei Töchter gehabt. Und eine lebte noch zu Hause. Und als wir so im Wohnzimmer standen und besprochen haben, wie und wie was sein sollte, kam die Tochter runter, hat den Schlüssel vom Vaters Auto, glaube ich, geschnappt und hat gesagt, so, ich bin mal weg einkaufen. Und ist weggegangen. Und die so, ja, alles klar, tschüss. Und das war's. Sie fragten gar nicht nach dem Ausweis. Sie fragten nicht, warte mal, lass mal gucken. Kannst du das, kannst du nicht? Sie haben einfach Schlüssel abgegeben und haben gesagt, ja, ist in Ordnung. Wenn ich den zweiten Schlüssel genommen hätte und das Gleiche gemacht hätte, so, ich bin mal einkaufen, ich glaube nicht, dass die genauso reagiert hätten. So, alles klar, tschüss. Sie würden was dagegen haben. Aber wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Beziehung. Das war die Tochter und sie hat eine ganz andere Beziehung zu den Eltern als ich zu den Leuten. Und das Gleiche ist es mit Gott. Wenn wir zu Gott kommen, dann zählt die Beziehung zwischen mir und ihm. Und Jesus sagt, Gott ist ganz anders als wir. Und wir brauchen eine Beziehung, um ihn anzubeten. Wir brauchen diesen Kontakt zu ihm. Wenn wir uns Gott nähern möchten, brauchen wir einen Weg, den Gott uns führt. Und Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Wir lesen in diesem Vers 23, er sucht wahre Anbeter. Er sieht nach uns. Er will uns zu sich ziehen. Und heute klopft Jesus an dein Herz und sagt, mach dir doch Gedanken. Lasst uns in diesem Gespräch, so wie wir mit Menschen umgehen, auf Jesus schauen. Die Menschen zur Wahrheit führen, dass wir sie nicht vor den Kopf einfach stoßen, sondern sanft, klar und deutlich ihre Schuld vor Gott erkennen und auch erkennen, dass sie eine Beziehung zu Gott brauchen. Dann lesen wir in Vers 25, 26 spricht die Frau, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und jetzt sind wir bei der Hauptsache angekommen. Jetzt sind wir ganz nah. Ich glaube, dass die Frau in diesem Gespräch sehr viel Wertschätzung und Freundlichkeit von Jesus erfahren hat. Jesus ist sehr geduldig zu diesem Punkt gekommen, sehr liebevoll. Aber er sagt ihr auch die Wahrheit über ihr Leben, über ihre Sünde und führt sie in die Wahrheit. Er führt sie zu der Quelle des Lebens, zum lebendigen Wasser, zu der Möglichkeit, dass sie Vergebung und Befreiung ihrer Last, ihrer Sünde erfährt. Und er sagt, ich bin's. Ich bin, auf den du so lange gewartet hast. Deswegen, das denke ich, musste Jesus durch Samarien gehen. Und diese Begebenheit, dieses Gespräch bringt sie ins Leben und verändert ihr Leben. Dann lesen wir in Vers 27, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit dieser Frau so redet. Doch sagte niemand was. Was willst du oder was redest du mit ihr? Die Jünger wundern sich, dass Jesus mit der Frau alleine redet. Es gab kein biblisches Gesetz dagegen, dass es irgendwie verboten hat. Aber laut den Rabbinern war das nicht in Ordnung. Das führte in manche unangenehme Probleme oder könnte dazu führen. Deswegen waren die so erstaunt. Dann lesen wir in Vers 28, 30, da ließ die Frau den Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Sie kam, um Wasser zu schöpfen, schmeißt aber alles hin und läuft weg. Und läuft weg, das war nicht mehr wichtig, dieses Wasser, was sie holen wollte. Das war gar nicht wichtig. Hier fand eine Veränderung statt. Sie kam, um normales Wasser zu holen, aber sie fand das lebendige Wasser. Und das ist der Wunsch von jedem, oder von der Wunsch von Jesus Christus, dass jeder Mensch dieses Wasser nimmt. Wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, bleibst du nicht, wie du warst. Du möchtest von Jesus weitererzählen. Und diese Veränderung ist wunderbar. Das ist sehr, sehr gut. Und dann lesen wir in Vers 40, 42. Und nun, als nun die Samariterin zu ihm kam, bat sie ihn, dass er bei ihm bleibe. Und er bliebe doch dort 2 Tage. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortens willen. Und sie sprachen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrhaftig der Weltheiland oder der Heiland dieser Welt. Eine Lebensveränderung bei ihr und bei vielen anderen, weil man das lebendige Wasser gefunden hat. Jesus ist da und Jesus sieht dich. Er sieht dich in deinem Leben. Er wird dich in diesem neuen Jahr sehen. Bist du ein Kind Gottes geworden? Hast du von diesem Wasser, was Jesus anbietet, getrunken? Hast du erkannt, wer Jesus ist? Dass er dir Wasser gibt und dass du nie mehr Durst haben wirst, sondern eine Ewigkeit bekommst? Und hast du erkannt, dass du dieses Wasser nötig hast? Gott sucht dich. Er spricht heute zu dir, weil er dein Herz kennt, weil er weiß, was um dich ist, weil du Durst hast und weil er das kennt. So liebevoll ist unser Jesus, der dich da, wo du bist, aufsucht und dich sieht. Das soll uns in diesem Jahr begleiten. Er sieht dich. Jesus musste durch Samaria, um dieser Frau zu begegnen. So sehnsüchtig geht er auch dir nach und uns nach. In unserer Not, in unserer Einsamkeit, aber auch in unserer Freude. Er ist da. Denn er hat das lebendige Wasser, er hat das ewige Leben. Deswegen geht Jesus auch heute hier vorbei. Er kam damals durch Samaria, aber er geht auch hier vorbei. Es ist keine Last für ihn, es ist kein unbequemer Umweg für ihn, sondern es ist ein Wunsch. Er macht es gerne. Das ist ein starkes Evangelium. Das ist ein Evangelium des Lebens. Und davon wollen wir auch im kommenden Jahr erzählen und nicht müde werden. Möge dieser Jesus dich reich segnen. Möge Jesus dich zum Segen für andere auch stellen in diesem Jahr. Amen.